HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Eine missbrauchte Nonne kämpft um Anerkennung. Schulterschluss mit moderaten Muslimen, die Bilanz der Papstreise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Messdiener suchen einen neuen Pfarrer per YouTube-Video. Es war eine Bemerkung von Papst Franziskus auf dem Rückflug von seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Der Papst gestand offen ein, dass es in der katholischen Kirche das Problem des Missbrauchs von Ordensfrauen durch Kleriker gebe. Wenige Tage zuvor hatte das offiziöse Organ des Vatikans, der Osservatore Romano, in seinem Frauenmagazin eine ganze Reihe von Beispielen für solche Missbrauchsfälle aus den 90er Jahren geschildert. Es sind Fälle unter anderem aus Afrika, aber auch aus Irland und Italien. In Afrika etwa griffen Priester wegen der AIDS-Epidemie statt auf Prostituierte auf Ordensschwestern zu, um sich zu befriedigen, da diese meist nicht infiziert waren, heißt es in den Berichten. Und wenn sie schwanger wurden, drängte man sie zur Abtreibung. Eine Ordensschwester, die dabei umkam, wurde von dem Missbraucher sogar beigesetzt. Es sind Geschichten aus der schlimmsten Dunkelzone kirchlichen Lebens, die bereits seit 2001 bekannt sind, als diese Geschichten damals in der New York Times standen und auf der Basis von Berichten von Ordensleuten beschrieben worden waren. Ein immer wiederkehrendes Moment dabei war, wenn diese schlimmen Fälle an Kirchenobere gemeldet wurden, dann trafen die Betroffenen auf eine eiserne Mauer des Schweigens. Diese Mauer des Schweigens wird nun etwas löchriger nach allem, was man beobachtet, auch durch die offene Bemerkung des Papstes, der dazu beiträgt. Bei einer Konferenz von leitenden Ordensfrauen in Rom im vergangenen November wurden Ordensfrauen in aller Welt ausdrücklich aufgefordert, sich zu melden, wenn sie entsprechende Missbrauchserlebnisse hatten oder wenn sie davon wissen. Maßgeblich zur Offenlegung solcher Missbrauchsfälle im deutschsprachigen Raum hat Doris Wagner beigetragen mit zwei Büchern, die sie darüber geschrieben hat. Sie ist inzwischen aus ihrem Orden ausgetreten und kämpft nun um Anerkennung ihres Leids. In einem bemerkenswerten Beitrag im bayerischen Fernsehen konfrontierte sie den Wiener Kardinal Christoph Schönborn mit ihren Erfahrungen.
Als sie in den Orden eintrat, war Doris Wagner noch nicht einmal 20. Eine junge Frau, tiefgläubig, mit einer Mission. Gott hat mich in diese Gemeinschaft berufen. Was auch immer die von mir verlangen, kommt von ihm.
Das war ja der Glaube, mit dem ich immer schon gelebt habe, als Kind, als Jugendliche. Und das hat immer funktioniert bis zu dem Moment, als ein Priester in meinem Zimmer gestanden ist und mich ausgezogen hat und mich vergewaltigt hat. Da habe ich gewusst, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Das kann nicht von Gott kommen.
Zuerst hat Doris Wagner über das, was ihr angetan wurde, geschwiegen. Dann wehrt sie sich. Sie schreibt ein Buch über ihre Leidenszeit, zeigt dem Priester an. Das Verfahren wird eingestellt. Der mutmaßliche Täter habe glaubwürdig darlegen können, dass die sexuellen Handlungen freiwillig waren. Eine Erfahrung, die viele Missbrauchsopfer machen. Man glaubt ihnen nicht. Und dann das. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, einer der einflussreichsten Männer der katholischen Kirche, trifft sich mit Doris Wagner.
Ich möchte aber trotzdem, weil mir das unendlich viel bedeutet, noch einmal wirklich von Ihnen hören, was ich bis jetzt noch von niemandem in der Kirche gehört habe und von niemandem in einer Verantwortungsposition, dass Sie mir glauben. Ich habe in meiner Gemeinschaft von niemandem das gehört. Wir glauben dir und das hätte dir nicht passieren dürfen.
Ich habe Ihr Buch gelesen und ich glaube Ihnen das.
Die ehemalige Ordensschwester und der Kardinal aus Wien treffen sich an einem neutralen Ort. Nicht in Rom, wo sie in der Ordensniederlassung missbraucht wurde. Nicht in Österreich, wo die Gemeinschaft ihren Sitz hat. Das Gespräch findet in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München statt und es wird aufgezeichnet für eine Dokumentation des BR-Fernsehens. Dabei geht es um mehr als den Fall Doris Wagner. Wie kann es überhaupt so weit kommen, dass ein Priester Gewalt über eine Ordensfrau hat? Das Ungleichgewicht in der katholischen Kirche sei eine der Wurzeln des Missbrauchs, sagt Kardinal Schönborn.
Der Priester ist sakral, der ist unberührbar, der ist Herr Pfarrer. Ja. Und wenn dieses Priesterbild vorherrscht, ist natürlich Autoritarismus die ständige Gefahr. Der Pfarrer bestimmt alles. Es ist die Gefahr, dass der Pfarrer sich mehr leisten darf als die anderen.
Und auch das sagt der Kardinal im Gespräch mit Doris Wagner. Die Ungleichbehandlung von Frauen sei eine Uraltsünde in der Kirche.
Darum geht's, weil das ist das, was Missbrauch verhindert. Warum sollen Frauen in der Kirche nicht auf Augenhöhe sein mit Männern?
In 2 Wochen empfängt Papst Franziskus die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt zu einer großen Missbrauchskonferenz in Rom. Es geht um Aufklärung, um gemeinsame Standards bei der Prävention und auch um die Frage der Verantwortung von Bischöfen und leitenden Geistlichen. Doch der Papst bremst im Vorfeld des Treffens die Erwartungen. Einige Bischöfe hätten das Problem noch nicht gut verstanden.
Und dieses Statement von Papst Franziskus, das hat viele von uns so sprachlos gemacht. Und wir denken, ja, wann denn? Wie lange müssen wir noch warten? Und warum ist für diese Würdenträger, die einfach Jahrzehnte, Jahre lang nicht in der Lage sind und nicht, vielleicht nicht willens sind zu begreifen, warum ist für die so viel Verständnis da in der Kirche?
Kardinal Christoph Schönborn widerspricht nicht. Er sagt nur, dass er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass durch das Leid der Missbrauchsopfer ein Heilungsprozess in Gang komme, der die Kirche wirklich erneuert.
Tilman Kleinjung war das mit einem Bericht über dieses bemerkenswerte Gespräch zwischen dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn und der ehemaligen Nonne Doris Wagner. Man kann das in der BR-Mediathek noch anschauen. Ich empfehle es Ihnen sehr, falls Sie sich für diese Dimension des aktuellen kirchlichen Lebens interessieren und an einer medialen Darstellung interessiert sind, die über die Sensation und den Skandal hinaus etwas mehr in die Tiefe geht. Sie finden das in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks unter dem Stichwort »Eine Frau kämpft um Aufklärung«. Hätte es nicht die Äußerung des Papstes über missbrauchte Nonnen gegeben, so hätten die Medien sicher auch noch mehr über die Reise selbst berichtet, die den Papst Sonntag bis Dienstag in die Vereinigten Arabischen Emirate führte. Dass ein Papst in ein muslimisches Land reist, ist ja immerhin schon bemerkenswert. Und deshalb nehmen wir uns an dieser Stelle im Rückblick noch einmal etwas Zeit, um die Eindrücke und auch die Bewertungen von unserem Kairo-Korrespondenten Carsten Kühntopp anzuhören.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist dies das Jahr der Toleranz, ganz offiziell. Der Besuch von Papst Franziskus sollte dabei das Gütesiegel sein, der Beweis dafür, wie sehr die Emirate die Vielfalt respektieren. In Wirklichkeit fahren die Herrscher seit Jahren eine beinharte Kampagne gegen jeden, der aufmuckt, denn sie fürchten um ihre Macht. Auf den sogenannten arabischen Frühling 2011 antworteten die Emirate mit einem nicht nachlassenden Angriff auf die freie Meinungsäußerung. Jede Form des politischen Dissens wird systematisch unterdrückt. Durch willkürliche Festnahmen, durch das Verschwindenlassen von Menschen, durch Folter. Mit Hochtechnologie aus dem Westen und aus Israel haben die Emirate einen Überwachungsapparat geschaffen, der dem in China ähnelt. Allerdings ist dies nur die eine Seite der VAE, die hässliche Fratze des Landes. Zur anderen Seite, der schönen, gehört, dass in den Emiraten Menschen aus etwa 200 Ländern friedlich zusammenleben und ihren Glauben dabei mehr oder minder frei praktizieren. Es gibt Kirchen, Tempel, eine Synagoge. Die Straßen sind modern, Krankenhäuser und Schulen gut. Kein Wunder, dass junge Araber noch immer davon träumen, in die VAE gehen zu können. Dort haben sie Chancen und Möglichkeiten, an die zu Hause nicht zu denken ist. Auch wenn über Politik in den Emiraten nicht geredet werden kann, das Entwicklungsmodell dieses Landes funktioniert auch deshalb, weil die Herrscher religiöse Toleranz von oben verordnen. Eine Botschaft, die sie mit der Einladung an Papst Franziskus unterstrichen haben. In Abu Dhabi hatte Franziskus ein Heimspiel. Das Interesse arabischer TV-Sender an seinem Besuch war groß. Voller Sympathie wurde über den Papst berichtet, weil Franziskus dem Islam und Muslimen stets demonstrativ mit Respekt begegnet, weil er bereits zum 4. Mal ein arabisches Land besuchte, weil seine freundliche und gewinnende Art sofort überspringt. Für den Gastgeber war Franziskus dabei nicht immer bequem. So als er feststellte, der Jemenkrieg ist fürchterlich, Materialismus schlimm und die Ausländer bei euch brauchen mehr Rechte. Den passenden Partner für den versuchten Brückenschlag zwischen den Religionen fand der Papst in Ahmed al-Tayeb, Großscheich der Al-Azhar in Kairo, der wichtigsten Lehreinrichtung im sunnitischen Islam. Al-Tayebs Rede auf der interreligiösen Konferenz war mindestens so klug und beeindruckend wie die des Papstes. So forderte der Großscheich volle Bürgerrechte für Christen in der Region. Der Papst und der Großscheich einander bei den Händen haltend. Aus Abu Dhabi, aus dem Nahen Osten ausgerechnet, gingen symbolträchtige Bilder und starke Worte um die Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate können stolz darauf sein, dass sie diesem Fest der Brüderlichkeit die Bühne geboten haben. Ihre zur Schau gestellte religiöse Toleranz würde aber ehrlicher und überzeugender wirken, wenn die Emirate auch die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit respektieren würden.
Schulterschluss mit moderaten Muslimen, die Bilanz der Papstreise in die Vereinigten Arabischen Emirate aus der Sicht von Carsten Kühntop. Einen Satz habe ich in dieser vergangenen Woche sehr häufig gehört. Es wird schon wieder heller. Tatsächlich spüren wir ja, dass es aufwärts geht. Die Tage werden gespürt wieder länger, die Abende bleiben länger hell. Und mit diesem Es wird heller ist die Freude oder Vorfreude auf das Kommende verbunden, die ja auch Energien weckt. Um das Helle geht es deshalb jetzt in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde. Und da blicken wir zunächst mal in die Psychotherapie. Vielleicht auf den ersten Blick etwas überraschend. Aber da ist ja viel von Dunkelheiten, von Leid und dunkler persönlicher Geschichte die Rede. Aber in der Psychotherapie spielen die hellen Seiten des Menschen, also die Helligkeit, über die jede Persönlichkeit auch verfügt, in der sogenannten positiven Psychotherapie eine immer wichtigere Rolle. Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit dem Psychologen Werner Gross vom Psychologischen Forum Offenbach gesprochen.
Herr Gross, unsere Stärken, unsere hellen Seiten, welche Rolle spielen die denn in der Therapie oder in den Gesprächen, die Sie führen?
Also natürlich spielen die Stärken sowohl in der Therapie wie im Coaching eine wichtige Rolle. Also die Zeiten, wo man nur so im Dunkeln gewühlt hat und die Probleme, Schwierigkeiten und Schwächen im Vordergrund gestanden haben, ist für die meisten Psychotherapeuten vorbei. Man kann sich einfach leichter mit den Schwächen, mit den eigenen Schwächen beschäftigen, wenn man sich auch seiner Stärken bewusst ist. Also man kann sagen, dann versinkt man nicht so sehr in dieser unendlichen Dunkelheit von Depression und Angst, wenn ich meine eigenen Stärken kenne. Man kann sagen, es ist so, wie als würde man auf einem stabilen Felsen stehen, wenn man sich seiner Stärken bewusst ist, und draußen tobt das aufgewühlte Meer von negativen Gefühlen um einen rum.
Ist es dann Ihre Aufgabe quasi oder sind Sie da Geburtshelfer dabei, die hellen Seiten in einem selbst, die Stärken zu sehen und diese Schätze zu heben?
Ganz eindeutig. Also viele Leute vergessen in den Krisen ja ihre Stärken. Deswegen ist es wichtig, sich die immer wieder bewusst zu machen. Und das ist ein wichtiger Teil in der Therapie. Das heißt, eine Bewusstmachung der Stärken. Also in der positiven Psychotherapie sagt man, ein Mensch ist eigentlich ein Bergwerk voller Edelsteine. Man muss die Edelsteine nur suchen und finden und dann muss man sie gescheit bearbeiten und polieren. Das kostet oftmals viel Mühe, aber es lohnt auf jeden Fall. Vor allem gerade für Leute, die ihre Stärken vielleicht nicht gern bei sich wahrnehmen oder gar nach außen zeigen oder sich sogar dafür schämen.
Jetzt könnte man ja sagen, aber Stärken sind doch was Tolles, die legt man gerne ins Schaufenster, wie ich es gerade schon gesagt habe. Woher kommt es, dass Menschen, wie Sie sagen, die gar nicht sehen wollen oder sich sogar schämen?
Naja, das hat damit zu tun, dass man so alte negative Botschaften mit sich rumträgt, also alte Muster, ich bin nix, ich kann nix, es ist nix, also die ganze Welt ist irgendwie nicht in Ordnung. Das heißt, es sind so alte Muster, die man aus der Vergangenheit mitbekommen hat, entweder vom Umfeld, aber manches Mal sagt man sich das auch. Also man kann ja sagen, wenn man es ist eigentlich eine Banalität, wenn man sich nur schwach, hilflos und depressiv oder ängstlich gefühlt hätte die ganze Zeit, wäre man nicht so stabil, so alt geworden. Mhm. Das Schlüsselwort für die Beschäftigung mit den Stärken ist die Bewusstmachung. Man kann ja sagen, Selbstbewusstsein heißt ja nicht nur irgendwie, ich bin stark und toll, sondern es heißt, ich bin mir selbstbewusst. Und dass wir einigermaßen wissen, wie wir sind, ist ein wichtiger Punkt. Man könnte sagen, gucken Sie in den Spiegel, was finde ich gut an mir, was sind meine Stärken, was fällt mir leicht, was macht mir Spaß, worin bin ich gut, wofür bekomme ich auch eine Anerkennung von außen und in welchen Situationen blühe ich eigentlich auf.
Mhm. Und dann vielleicht auch mal sagen, boah, das habe ich jetzt aber gut gemacht.
Genau, es ist ein Stück Selbst. Sich bestätigen, sich selbst loben. Wir sind leider ja eine Kultur, das trifft ja nicht nur für das Unternehmen zu, wir loben uns selbst viel zu wenig. Das heißt nicht, dass man sich so narzisstisch aufbläht, wie das manche Politiker, wie das zum Beispiel Herr Trump gut zeigt, dass er nur die positiven Seiten sieht. Mhm. Sondern es geht eigentlich letzten Endes um ein Stärke-Schwäche-Profil, eine Stärke-Schwäche-Analyse. Also dass man einfach sagt, was sind die guten Seiten bei mir und was sind die problematischen. Und beides hinzubekommen, ist ein Stück Lebenskunst.
Das ist ja jetzt schon mal so eine Idee, wie wir da selber dran gehen könnten. Zu dem Thema Helligkeit fallen mir die Stimmungsaufheller ein, die ja allenthalben angeboten werden. Ist das ein wirklich eine gute Hilfe, um Stimmung aufzuhellen?
Sie meinen biochemische,
ja.
Also Medikamente?
Ja.
Naja, also einer meiner alten Sätze ist, die meisten psychosozialen Probleme sind kein biochemisches Problem und da gibt es auch keine Lösung dafür auf der biochemischen Ebene. Das heißt im Grunde, ein Tranquilizer oder ein Beruhigungsmittel kann eine Brücke sein, aber es ist im Grunde nichts anderes, wie wenn man auf einer Roststelle im Auto frischen Lack drüber sprüht und darunter rostet es weiter. Das heißt im Grunde ist ein psychosoziales Problem ist auch nur auf der psychologischen und psychosozialen Ebene zu lösen, nicht wirklich biochemisch.
Also wenn ich zu den hellen Seiten in mir und in meinem Leben kommen will, dann bedeutet das auch ein Stückchen Arbeit. So habe ich Sie verstanden, Herr Groß.
Ganz eindeutig. Also ich denke mal, geschenkt kriegt man nichts in dieser Welt.
Das Helle macht stark, auch in der Therapie. Die positive Psychotherapie setzt sich mehr und mehr durch. Das war Werner Groß vom Psychologischen Forum Offenbach im Gespräch mit Petra Diebold. Es wird heller. Der kleine Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde hat heute dieses Thema, die gefühlte Wahrheit über den langsam kommenden Vorfrühling. Wir Menschen lieben ja das Licht und wir holen uns deshalb gerne das Helle ins Haus. Wir bauen heute mit sehr viel Glas und machen uns die Helligkeit auch als alltäglichen Stimmungsaufheller zunutze, besonders eben beim Bauen und beim Wohnen und in der Frage, wie wir Licht einsetzen.
Vor 12 Jahren hat Tanja Müller mit ihrem Mann am Fuße der Rhön gebaut. Das ersehnte Eigenheim. Großzügig sollte es werden, mit einem offenen Raumkonzept und viel Glas, um Licht und die darumliegende Natur ins Haus zu holen.
Licht, finde ich, ist sowieso ein ganz großer Bestandteil im Wohnen, helle Räume. Bei uns bietet es sich halt an, den Blick nach außen zu genießen, weil wir schauen vom Esstisch auf den Fluss. Selbst wenn die Fenster geschlossen sind, hat man das Gefühl, man sitzt eigentlich draußen.
80 Quadratmeter Glasfront sind es geworden. In den Wohnräumen gibt es überwiegend bodentiefe Fenster. Viele indirekte Lichtquellen haben die beiden außerdem geschaffen, um sich in den Lieblingsecken des Hauses besonders behaglich zu fühlen.
Man sucht sich eher seinen Lieblingsplatz, ich sag mal ein besonderer Sessel in einer besonderen Ecke und den beleuchtet man dann mit einer Stehlampe oder was auch immer. Ja, also das haben wir im Laufe der Jahre gemerkt.
Eine einsame Glühbirne in der Mitte der Decke, von diesem alten Lichtkonzept ist man mittlerweile meilenweit entfernt, weiß auch Benjamin Kropp. Der Architekt aus Fulda weiß um die Trends in Sachen Licht bei der Planung von Ladenkonzepten, Geschäftsräumen oder des Eigenheims.
Dass man heute teilweise wirklich versucht, auch einen Wohngrundriss danach auch zu entwickeln, dass man sagt, ich stehe mit der Sonne auf zum Beispiel und habe die den ganzen Tag über irgendwie in meinen Wohnräumen.
Und das war früher nicht denkbar, auch nicht gewünscht, schon alleine aus energetischen Gründen.
Das ist genau der Punkt. Wir wohnen heute überall oder bewohnen im Prinzip jetzt nicht mehr bestimmte Bereiche nur zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Wochentagen, dass wir jetzt sagen, das Wohnzimmer oder das Herrenzimmer oder das Esszimmer wird nur an Feiertagen eben genutzt und unter der Woche wird nur die Küche beheizt. Diese Zeiten sind ja vorbei.
Dank der immer moderner gewordenen Baumaterialien. Stahlbeton, energetisch ausgereiftes Glas, das das einfallende Sonnenlicht natürlich auch nutzt. Hinzu kommt das Smart Home, also Wohnkonzepte, die wahre Lichtszenarien schaffen.
Dass auch jetzt durch LED-Technik auch andere Möglichkeiten eben vorhanden sind, Räume zu inszenieren, Räume zu beleuchten, bestimmte Bereiche hervorzuheben.
Lichter in und an Treppenstufen, Strahler, die Decken höher erscheinen lassen, Lichtschächte, die einen Blick in den Himmel erlauben. Helligkeit ist ein wahrer Wohlfühlfaktor geworden, der aber gut geplant werden muss, denn ein Ausblick für sich ist für andere auch immer ein Einblick in die eigene gute Stube.
Wie das Licht in unsere Häuser kommt, da gibt es viele Möglichkeiten und heute legen wir darauf sehr viel Wert, wenn wir bauen und wie wir wohnen. Steffi Mosler hat das erkundet. Es wird wieder heller, besonders abends merkt man es. Die Dunkelheit weicht mehr und mehr und die Stimmung steigt entsprechend. Wir mögen als Menschen die Helligkeit einfach lieber als das Dunkel. Da sind die Sympathien klar verteilt auf vielen Feldern des Lebens. So denken wir mit Schaudern an das dunkle Mittelalter und fühlen uns eher mit der Tradition der Aufklärung verbunden, wo das Licht der Vernunft die Menschen erfasste. Meine Kollegin Petra Diebold hat dazu den Fuldaer Philosophen Christoph Quarch befragt und auch darüber mit ihm gesprochen, ob das Licht der Vernunft heute immer noch so hell leuchtet.
Herr Quarch, die Engländer nennen die Aufklärung ja das Zeitalter der Erleuchtung, des Enlightenment. Was ist denn da geschehen? Wie kam die Helligkeit nach diesem dunklen, dunklen Mittelalter in die Welt?
Naja, man muss zunächst erstmal sich die Frage stellen, ob das Mittelalter wirklich so dunkel war, wie meistens gesagt wird. Ich würde das bezweifeln, aber wir können das für den Augenblick beiseite lassen. Das Mittelalter endet jedenfalls mit der Zeit der Renaissance, auf Italienisch Rinascimento, die Wiedergeburt. Plötzlich fingen die Menschen in dieser Zeit des 15. Jahrhunderts an, sich wieder intensiv mit den Texten der griechischen Antike zu beschäftigen. Und da kam das mediterrane, helle Licht der griechischen Philosophie plötzlich wieder nach Europa. Ein neuer Geist entstand und man fragte sich nun wieder sehr viel mehr als vorher, was zeichnet eigentlich das irdische, das menschliche, das diesseitige Leben aus? Und damit kam die Aufklärung nach Europa.
Und wogegen sollte sich dieses Licht, die Helligkeit durchsetzen?
Naja, in der Sprache der Aufklärer waren es vor allen Dingen die Vorurteile, die Dogmen, die unreflektierten Glaubenswahrheiten, die halt von einer sehr machtvollen Kirche über Jahrhunderte behauptet worden waren. Es ging, wie Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, es dann auf die Formel brachte, um den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und diese selbstverschuldete Unmündigkeit, das war eben das gedankenlose sich unterwerfen unter die Dogmen der Religion.
Das sind wir ganz schnell wieder in heutigen Zeiten. Wir stehen ja mit den modernen Staaten und seinen Werten in der Tradition der Aufklärung. Wo sehen Sie uns da im Moment?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn einerseits ist dieses Erbe gefährdet durch Refundamentalisierung, die wir in der Religion, genauso in der Politik im Augenblick erleben. Auf der anderen Seite bewegen wir uns in unserem politischen Denken, in unserem ökonomischen Denken, in unserem wissenschaftlichen Denken, in unserem technischen Denken auch ganz und gar in den Spuren, die die Aufklärung seinerzeit gelegt hat, die aber auch nicht ganz unproblematisch waren. Das heißt, die Aufklärung hat ein doppeltes Gesicht. Einerseits hat sie uns über Wissenschaft natürlich auch mehr Erkenntnis und dadurch auch mehr Freiheit gebracht. Auf der anderen Seite aber haben wir uns auch einer bestimmten Form von Rationalität unterworfen.
Was würden Sie denn sagen, was brauchen wir heute? Welche Form von Aufklärung und Licht der Vernunft brauchen wir heute?
Ja, wir brauchen im Prinzip eine Aufklärung über die Aufklärung. Vor allen Dingen müssen wir uns fragen, welche Rationalität wollen wir eigentlich? Im Augenblick laufen wir, wie ich glaube, Gefahr, dass wir Rationalität nur noch als so etwas wie eine instrumentelle, strategische Rationalität kennen. Also ein Denken, das immer nur danach fragt, wie kann ich Dinge optimieren, wie kann ich mehr rausholen? All das, was eben auch die sogenannte künstliche Intelligenz leistet. Die künstliche Intelligenz bringt noch viel mehr Licht in die Welt, als wir es je hatten. Und gleichzeitig ist sie eine große Gefahr, weil sie all das, was uns Menschen ausmacht, unsere Emotionalität, eben auch die Schattenseiten, all das wird geleugnet. Und das bekommt uns Menschen dann auch wieder nicht. Also zu viel Licht bekommt uns nicht. Wir brauchen das richtige Maß zwischen Licht und Schatten. Und insofern brauchen wir heute eine Aufklärung über die Aufklärung.
Aufklärung über die Aufklärung, das ist weiterhin nötig, sagt der Fuldaer Philosoph Christoph Quarch im Gespräch mit Petra Thibold. Und das war der kleine Sonntagsschwerpunkt rund um die Helligkeit, die ja jetzt buchstäblich wieder viel Freude macht. Hell wird es dort auch, wo Menschen sich verständigen und sich eben nicht bekriegen. Deshalb ist der Rat der Religionen in Frankfurt auch so wertvoll und eine lichtvolle Sache. Darin sind Vertreter verschiedenster Religionen wie dem Islam, dem Christentum, dem Buddhismus, der Bahai und so weiter verbunden. Der Rat schafft Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften, aber auch mit der Stadt. Jetzt haben Vertreter des Rates der Religion den Jahresbericht 2018 vorgestellt und einen Ausblick darauf gegeben, was 2019 geplant ist. Anne-Kathrin Hochstrat war dabei.
2019 ist für den Frankfurter Rat der Religionen ein wichtiges Jahr. Seit 10 Jahren gibt es das Gremium mit Vertretern verschiedenster Religionen. Aus dem gesellschaftlichen Miteinander in der Stadt sei der Rat heute kaum noch wegzudenken, erklärt Armin Eschragi, Vertreter der Bahai-Religion.
Der Rat der Religion ist ein wichtiges Forum in der Stadt, der religiöse Pluralität zum einen darstellt, zeigt, verdeutlicht in einer konstruktiven Art und Weise, der auch zeigt, wie es funktionieren kann, dass Menschen mit verschiedener Religionszugehörigkeit sich begegnen, bei aller Unterschiedlichkeit Gemeinsamkeiten finden. Nicht nur oberflächliche Gemeinsamkeiten, sondern tatsächlich auch Dinge, die das Zusammenleben der Stadt betreffen, zu aktuellen, zu brisanten Themen gemeinsam Stellung beziehen können.
Dass es viel zu tun gibt, zeigt ein Blick auf den Jahresbericht 2018. Vom ersten Bundeskongress der deutschen Religionsräte über Schulungen für fremdsprachige geistliche Vertreter bis hin zu Stellungnahmen zu verschiedensten Themen waren die Mitglieder des Rates das gesamte Jahr beschäftigt. Und auch für 2019 steht bereits viel an. Die gute Zusammenarbeit will man nutzen und ausweiten. Deswegen gründet sich aktuell das Junge Forum der Religionen. Das zielt zum ersten Mal auf junge Religionsangehörige unter 30. Die Geschäftsführerin des Rates, Sarah Wolf, erklärt die Idee.
Das Junge Forum der Religionen ist erstmals in Frankfurt der Versuch, wirklich aus 9 verschiedenen Religionen junge Menschen zusammenzubringen, die selbst in ihren Gemeinden engagiert sind oder denen jedenfalls Religion wichtig ist. Und mit denen gemeinsam zu schauen, was bedeutet es, als religiöser Mensch heute zu leben und was können sie voneinander lernen und gemeinsam auch in die Stadt einbringen.
Christoph Pfleger hat von seiner Arbeit für den Rat bisher vor allem positive Eindrücke. Er gehört der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, an. Für die Zukunft wünscht er sich, dass vor allem eins aus dem Rat mehr nach außen dringt.
Dass Menschen auch mit unterschiedlichen Gedanken, mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, mit unterschiedlichen Herkünften durchaus in einer positiven Art und Weise zusammenlegen können, sich gegenseitig bereichern können und mit Achtung und Respekt begegnen können.
Dass Anhänger verschiedener Religionen trotz aller Unterschiede gut miteinander auskommen, zeigt der Rat jetzt seit 10 Jahren. Und das so gut, dass es dieses Modell nach Frankfurter Vorbild mittlerweile in immer mehr deutschen Großstädten gibt.
Bilanz 2018 und Ausblick 2019. Der Rat der Religionen sagt, was ihm wichtig ist in der kommenden Zeit. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen, lichtvollen, hellen Sonntag.